wo Vielfalt der ukrainischen Gesellschaft respektiert wird und wo wir endlich etwas finden, woran wir so lange suchen, Demokratie, Menschenrechte.
Sagt Jewgenia Bielorusets. Für sich selbst aber wünscht sie sich etwas anderes, dass sie wieder schreiben kann und dass sie das hier in Zug wieder erreicht.
SRF-Literaturredaktor Michael Lüsier. Es ist eins. Die Literatur steht auch im Mittelpunkt des heutigen Live-Tagesgesprächs anlässlich der Solothurner Literaturtage. Cidem Akyol ist Autorin und Journalistin. In ihrem ersten Roman «Geliebte Mutter» erzählt sie die Geschichte einer Familie zwischen Istanbul, dem Ruhrgebiet und den prägenden Erfahrungen der Gastarbeit. Cidem Akyol ist Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Simon Richle.
Im Walliser Lötschental bleibt die Situation laut den Behörden angespannt. Der Fluss Lonza, der sich hinter dem Schuttkegel zu einem See angestaut hat, könnte überlaufen. Dann würde weiter unten an der Lonza eine Flutwelle drohen. Das Wasser läuft aktuell aber teilweise durch den Schuttkegel hindurch ab. Ob der See überläuft, ist nicht klar. Die Kantone dürfen ihren Ärztinnen und Ärzten kein Höchstalter vorschreiben. Das hat das Bundesgericht entschieden, nachdem sich ein Arzt im Kanton Neuenburg gegen das dortige Höchstalter von 80 Jahren gewehrt hat. Ein kantonales Höchstalter für Ärztinnen und Ärzte verschosse gegen nationales Recht, so das Urteil. Und die Fluggesellschaft Swiss ist ihren Verpflichtungen bei der Fluggastkontrolle nachgekommen. Das sagt das Bundesverwaltungsgericht. Es hebt die Bußen auf, die der Bund gegen die Swiss ausgesprochen hat. Es ging um Fluggäste, die ohne gültige Schengen-Dokumente nach Zürich gereist sind. Das Urteil kann noch weitergezogen werden. SRF Verkehrsinfo von 13.02 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich bei Häkingen. Dort besteht Gefahr durch ein Stützrad auf der Fahrbahn. Dann Stau vor dem Gotthard Richtung Süden. 2 Kilometer mit 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Und Richtung Norden 4 Kilometer mit 45 Minuten Wartezeit ab Guinto. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt. Dann in der Zentralschweiz Richtung Luzern auf der A2 ab Sempach. Auf der A14 ab St. Katharina. Das Astra empfiehlt hier die A4 Richtung Zürich zu nehmen. In der Ostschweiz auf der A7 Richtung Deutschland ab Kreuzlingen Süd, am Zürichsee auf der A3 Richtung Chur zwischen Richterswil und Pfäffikon, in der Region Zürich wegen eines Unfalls auf der A1 Richtung Winterthur zwischen Seebach und Kemptal, vor dem Kuprist Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd, auf dem Westring Richtung Chur, im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lenzburg und Bärfeld, in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern bis Wiese, dann Richtung Deutschland ab Pratteln, in der Region Bern, Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lutherbach und Herkingen, Richtung Bern zwischen Rotrist und Unsingen sowie zwischen Kirchberg und Schönbühl und im Berner Oberland auf der A8 Richtung Interlaken ab Faulensee.
Das Tagesgespräch mit David Karasek.
Herzlich willkommen, das ist SRF Tagesgespräch live von der Solothurner Literaturtag, wo heute anfängt. Vielen herzlichen Dank am Publikum. Wir sind hier im Zentrum von Solothurn, in der Cantina del Vino. Da ist das SRF-Studio während diesen Literaturtag. Und jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch. Mein Gast ist die Autorin und Journalistin Cidem Akyol. Willkommen im Tagesgespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Karasek.
Sie sind hier an den Solothurner Literaturtagen eingeladen und stellen Ihren ersten Roman vor, Geliebte Mutter, erschienen im Steidl Verlag. Sie sind Tochter türkischer Einwanderer, in Deutschland geboren und leben inzwischen in Zürich. Sie haben schon mehrere Sachbücher geschrieben, unter anderem über den türkischen Präsidenten Erdogan. Sie waren Korrespondentin in Istanbul und sind nun unter anderem Türkei-Expertin bei der Wochenzeitung WOZ. Und eben jetzt haben Sie Ihren ersten Roman geschrieben. Sie haben 10 Jahre an diesem Buch geschrieben. Das darf man, also man kann 10 Jahre haben, aber es ist schon eher lang. Wieso?
Also die Idee zu dem Buch, die kam mir, wie Sie gerade eingangs gesagt haben, ich bin in Deutschland geboren, sozialisiert, als wir in Deutschland die recht unsägliche Thilo-Sarrazin-Debatte haben. Sie werden sich wahrscheinlich noch erinnern, er hat einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Deutschland schafft sich ab. Und ich hatte den Eindruck, ich war damals Redakteurin bei der Taz, dass über Menschen gesprochen wird, als seien das Klappstühle. Also das war eine sehr unsachliche Debatte, die teilweise in den Medien, unter Freunden etc. geführt wurde. Da habe ich gedacht, so, hey Mensch, wir müssen doch wirklich sehen, dass hinter diesen Einwanderungsbiografien, die hier so statisch dargestellt werden, da stecken Schicksale dahinter, da stecken ganze Geschichten dahinter. Und zu denen gehören halt auch meine Eltern. Die sind in den 70er Jahren nach Deutschland als Arbeitseinwanderer gekommen ins Ruhrgebiet. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe das Buch immer wieder zur Seite gelegt, weil schlicht und ergreifend das Leben dazwischen kam und weil ich beruflich auch sehr stark eingespannt war.
Aber ist das nicht anstrengend, 10 Jahre an einem Stoff, dann legt man es wieder weg, vergisst vielleicht wieder, wo man stecken geblieben ist, muss sich wieder aufrappeln?
Ja, und man zweifelt auch immer wieder sehr an sich, nicht? Und genau dafür braucht man Freunde, auch Freunde vom Fach, also Literaturredakteure, denen man das dann zuschiebt und die man dann auch fragt. Das habe ich gemacht, ein Freund vom NDR. Du, ist dieser Text überhaupt noch brauchbar oder habe ich jetzt zu lange dran gesessen, habe ich mich verlaufen etc. Also es ist durchaus mühsam und ein Roman zu schreiben ist auch etwas vollständig anderes als ein Sachbuch zu schreiben. Also das, finde ich, geht ganz weit weg von dem, was ich sonst mache im Journalismus.
Aber es hat sich gelohnt. Ihr Buch wurde 2x für Preise nominiert. Die ARD sagt, geliebte Mutter sei ein berührender und relevanter Roman. Ich gehe ganz kurz auf den Inhalt ein, damit wir alle verstehen, um was es geht. Es geht um eine Mutter, die stammt aus einer modernen, weltoffenen Familie in Istanbul. Gegen ihren Willen wird sie mit einem ungebildeten Mann aus Anatolien verheiratet. Der sucht sein Glück als Gastarbeiter in Deutschland. Es scheitert und zurückbleibt dann eine unglückliche Ehe mit viel Gewalt, die an die Kinder weitergegeben wird. Im Buch beschreiben Sie die erste Generation und dann auch die zweite Generation der sogenannten Gastarbeiter. Wieso dieses Thema?
Weil es mich selbst betrifft. Also es hätte für mich keinen Sinn gemacht, meinen ersten Roman über ein Thema zu schreiben, das mir fremd ist. Also zum Beispiel über eine jüdische Familie. Da bin ich ja themenfremd und da hätte ich ja nur vieles falsch machen können. Und ich habe natürlich auch in diese, oder natürlich in Anführungsstrichen, mich auch auf Anekdoten von meiner eigenen Familie gestützt. Und um nur eine Anekdote zu erzählen, also als meine Mutter, die halt als Näherin aus Istanbul gekommen ist, in den 70er Jahren nach Deutschland, die war nicht so ganz überzeugt, weil Istanbul war auch damals schon pulsierend und schön und voller Leben. Und dann haben wir gedacht, gut, wir gehen für ein paar Jahre nach Deutschland arbeiten.
Nach Herne im Ruhrgebiet.
Ja, leider so trostlos.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber einfach von Istanbul nach Herne. Ich kenne Herne nicht, aber das sagen Sie, das ist trostlos.
Also ich will nicht schlecht über meine Heimatstadt sprechen, aber...
Aber Sie tun's.
In Herne aufzuwachsen ist schon eher... Ja, also man, wenn man gehen kann, dann macht man's. Und genau, meine Mutter kam dann an in Deutschland und die meinte immer, sie hätte sich total erschrocken über diese Trostlosigkeit in Deutschland, über diese graue Ödnis. Und sie meinte, die Deutschen waren ja so schlecht gekleidet. Also das war, ich meinte, das kennen wir aus Istanbul überhaupt nicht. Wir achten auf unser Äußeres, wir ziehen Anzüge an, maßgeschneiderte. Und die, da meinte sie immer, die ziehen Sachen an, die passen gar nicht zueinander. Und das Gemüse ist hier abgepackt, das fand sie ganz befremdlich. Was ich damit aber auch zeigen will, ist, dass Menschen migrieren, und das vergessen wir immer, dass Migration ist ja ganz oft auch ein Abstieg. Und die Menschen lassen etwas hinter sich. Sie lassen Sehnsüchte hinter sich. Sie lassen auch gegebenenfalls ein schönes Leben hinter sich, das vielleicht wirtschaftlich nicht so stark ist, aber trotzdem sehr schön. Sie lassen Träume hinter sich und haben dann neue, die eventuell nicht in Erfüllung gehen.
Ich will gerade einhaken bei Träume. Mir ist ein Satz aufgefallen, den Sie in einem Interview gesagt haben. Ich zitiere Sie. Menschen mit Migrationsbiografien, die träumen auch von Freiheit. Die haben keine anderen Freiheitsbegriffe als zum Beispiel Gabi aus der Bäckerei. Was wollen Sie da sagen?
Dass sie sich in keinster Form unterscheiden von der Mehrheitsgesellschaft. Und ich kann da wieder nur über meine Familie sprechen. Sie sind als Arbeitsmigranten gekommen. Sie hatten das Ziel, den sozialen Aufstieg für die Kinder zu ermöglichen und den Kindern ein freies Leben zu ermöglichen, ohne politische Unruhen. Und das findet sich ja heute immer wieder in den Biografien auch von Menschen, die migrieren. Und ich rede dabei nicht über den Expat, der bei Google arbeitet in Zürich. Ich rede dabei über die große Mehrheit.
Und das ist das Thema Ihres Romans. Im Fokus steht eine Mutter-Tochter-Beziehung, dass auch der Vater eine große Rolle spielt. Das erkennt man an den ersten Sätzen im Buch. Und ich fände es jetzt schön, wenn Sie die ersten paar Sätze Ihres Buches Geliebte Mutter vorlesen. Die sind doch ziemlich entscheidend, wahrscheinlich für das ganze Buch.
Dann fange ich mal an.
Das Mikrofon ganz neu.
Ganz nah dran. Ich will ihn brennen sehen, sagte meine Mutter während eines Telefonats, als ich in Berlin im Taxi saß. Ich werde deinen Vater anzünden, kündigte sie an. Wenn er im Bett liegt, werde ich einen Kanister Benzin über ihn ausschütten und ein Streichholz auf ihn fallen lassen. Das klang so überzeugend, dass ich eine Panikattacke wegatmen musste. Wie wurde meine Mutter zu so einer Frau? Schon früh. Dafür gibt es Gründe. Und das ist die Geschichte.
Starker Einstieg. Aber Sie, wenn wir ganz ehrlich sind und da ein bisschen etwas verraten aus dem Literaturbetrieb, Sie wollten einen anderen Anfang.
Ja, also das ist halt immer das Tauziehen mit dem Lektor, nicht? Und das Tauziehen mit dem Verlag. Ich habe natürlich einen höchst subjektiven Blick auf dieses Buch. Wie soll das anders sein? Und ich wäre eigentlich lieber eingestiegen mit einer Beerdigungsszene. Aber aus Sicht des Verlags, so habe ich es verstanden, knallt das natürlich mehr, nicht? Und das zieht halt mehr rein. Und es gibt so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz im Literaturbetrieb, obwohl da auch jeder das anders formulieren würde. Ein guter Text, der knallt erstmal rein.
Und wir merken es an diesem Anfang, bis Sie beschreiben im Buch die patriarchalen Strukturen und die Kontrolle über die Frauen, Kontrolle über weibliche Lebenswege. Können Sie das spiegeln mit der Türkei jetzt? Inwiefern sehen Sie in der heutigen Türkei eine Rückkehr oder vielleicht sogar eine Verstärkung solcher patriarchalen Machtverhältnisse, wie Sie sie beschreiben im Buch?
Es ist natürlich immer schwierig, solche Fragen, weil ich nicht verallgemeinern will. Und ich will nicht per se sagen, diese oder jene Gesellschaft ist patriarchalisch veranlagt und alle Männer sind dort, unterdrücken ihre Frauen. Also da tue ich mir sehr schwer mit, das möchte ich nicht. Jetzt kommt das Aber. Und ja, die Türkei ist natürlich, also wir müssen, das ist, finde ich, immer ganz wichtig, wir dürfen die Türkei nicht durch unsere Brille sehen, durch unsere deutschsprachige westliche Brille, nicht? Und die Türkei hat ihre eigene Geschichte und die Türkei hat unter anderem auch, was viele nicht sehen und was wir auch leider in den Medien nicht abbilden, eine sehr starke Frauenrechtsbewegung, die ist großartig. Sie muss auch sehr stark sein, weil die Gesellschaft, weil die Politik vor allem patriarchalisch ist. Und in den letzten Jahren erleben wir in der Türkei einen Backlash, was das anbelangt. Es gab in den 90er, 2000er Jahren gab es einen Vorwärtstrend, was LGBTQ-Rechte anbelangt, was Frauenrechte anbelangt. Das wurde von dem jetzigen Präsidenten Erdogan auch, das wurde auch vieles von ihm umgesetzt oder auch vorangetrieben. Und da wird das Rad zurückgedreht. Und da wird es wirklich auf die vor allem sunnitisch konservative Klientel zugeschnitten und Frauenrechte werden wieder eingeschränkt. Der CSD, der Pride, der ist verboten seit einigen Jahren und der CSD in Istanbul hatte vor einigen Jahren noch hunderttausende Bewohner. Also es ist ein Riesenevent, der Weltfrauentag, die Demos werden verboten. Und
Also der gleiche Präsident, der das wie ermöglicht hat, verbietet es jetzt wieder?
Der verbietet es wieder. Und wenn er es nicht verbieten kann, dann macht er Stimmung dagegen. Und das sieht man auch, finde ich, immer recht eindrücklich auf Facebook, auf dem offiziellen Account des Präsidenten. Da sieht man dann regelmäßig, dass solche, also Werte gepredigt werden, wie Familie, wie Heterosexualität und Rückbesinnung auf den Glauben. Und dass das halt, das ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Darum geht es nicht, aber dass das quasi das einzig Wahre ist. Und andere Familienbilder, Gesellschaftsbilder eigentlich nicht mehr toleriert werden. Es gibt dann auch immer wieder vereinzelte Aussagen, oder so vereinzelt sind die auch gar nicht. Also Frauen sollen so und so viele Kinder gebären. Es wird dann von Gebärprämien gesprochen. Und momentan hat die Türkei ja das konservativste, nationalistischste, also die Koalition, die wir momentan haben, die hat es so nicht mehr gegeben seit Gründung der Türkei. Diesen Backlash, den wir erleben, der hält seit einigen Jahren an und der findet auch Anklang in der Bevölkerung, weil es da natürlich auch ein Stadt-Land-Gefälle gibt.
Und das alles, das spiegelt sich auch in Ihrem Roman wider. Ich will noch gerne auf die Seite 71 zu sprechen kommen. Seite 71 im Buch beschreiben Sie eine Szene, und zwar geht es um ein Elterngespräch in der Schule. Die Tochter muss für ihre Mutter übersetzen. Die Mutter spricht kein Deutsch und ist dadurch von wichtigen Informationen über den schulischen Werdegang ihrer Tochter ausgeschlossen. Und dann steht da, wer seine Heimat verlässt, der liefert sich aus. Wer nicht die Sprache des neuen Landes spricht, der hat noch weniger Chancen wahrgenommen zu werden. Also da sprechen Sie Sprachverlust an, auch dann natürlich eine soziale Isolation. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie das in diesem multikulturellen Europa besser oder neu gedacht werden könnte, diese Problematik?
Ich finde diese Szene sehr wichtig. Ich bin froh, dass Sie die zitieren, Herr Karasek, weil oftmals wird nicht gesehen, wie auch nicht, und was Kinder von Familien mit Migrationsbiografien leisten müssen. Zum Beispiel genau das, also Briefe übersetzen, Telefonate übernehmen, den Eltern teilweise das Land erklären, in dem sie halt sich gerade befinden, nicht? Und das ist für Kinder auch durchaus mit Scham behaftet, also weil die Eltern halt dann wie in diesem Schulgespräch neben einem sitzen, die Sprache nicht richtig sprechen und Kinder natürlich, wissen wir alle, dann das Anderssein spüren. Und wie kann das besser gelingen? Also für Migration ist meines Erachtens nach, gibt es zwei Schlüssel, das ist die Sprache und das ist Arbeit. Und es ist wichtig, dass man Menschen, die kommen, Sprachkurse anbietet, dass man da wirklich diesen Hebel ansetzt, das bewusst vorantreibt und schnell in die Arbeit begleitet. Weil wenn Menschen jahrelang in dieser Dauerschleife von Warten, von Sozialleistungen etc. sind, wie sollen sie sich integrieren? Wie können sie etwas beitragen, auch zu der Gesellschaft, in die sie eingewandert sind? Und was sind sie für Vorbilder für ihre Kinder? Das ist ja für die Familien auch nicht schön, die Situation.
Das ist das SRF-Tagesgespräch live vor Publikum hier an den Solothurner Literaturtagen, die heute beginnen. Mein Gast ist die Journalistin und Autorin Şidem Akyol. Sie schreiben nicht nur Romane, Sie sind vor allem auch Türkei-Expertin. Sie waren Korrespondentin in Istanbul und Sie schreiben über die Türkei bei der Wochenzeitung WOZ. Und ich will jetzt gerne für den Rest der Sendung mit Ihnen über die wichtigsten Entwicklungen in der Türkei sprechen. Kommen wir zuerst auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Wenn man Artikel liest, Kommentare liest im Moment, bekommt man den Eindruck, die Unzufriedenheit mit Erdogan ist so hoch wie noch nie. Würden Sie das so unterstreichen?
Also ich habe ja beruflich jahrelang in der Türkei in Istanbul gelebt. Ich habe immer noch regelmäßigen bis täglichen Kontakt mit Freunden, mit Kollegen in Istanbul. Und das, was die mir erzählen und was auch in sozialen Netzwerken immer wieder zu lesen ist, ja. Die Unzufriedenheit mit ihm ist innenpolitisch sehr groß und ganz anders in der Außenpolitik. Und die wenigen Meinungsumfragen, die es gibt, die man auch als unabhängig betrachten kann, das ist ja immer etwas schwierig, die zeigen auch, die Wahlergebnisse, wenn es Wahlen geben würde, wären sehr knapp, bis der Präsident und seine Partei würden verlieren. Und die letzten Wahlergebnisse, Parlamentswahlen, Kommunalwahlen, Präsidentschaftswahlen, die zeigen ja auch, die AKP, die hat abgebaut in den letzten Jahren. Die hat nicht mehr diesen massiven Zuspruch, wie sie die einmal hatte. Und das ist natürlich vor allem verbunden mit der Wirtschaftskrise.
Es ist also vor allem die wirtschaftliche Lage, die Erdogan so unpopulär macht. Aber spielen auch Themen eine Rolle wie Bürgerrechte, Demokratie oder das Verhältnis von Staat und Religion? Spielt das auch eine Rolle für seine Unbeliebtheit?
Also zunächst nochmal zur Wirtschaft. Sie müssen sich vorstellen, in Istanbul, das habe ich heute Morgen noch gelesen, haben die Mieten in den letzten Jahren sind die um 800% gestiegen. Damit Sie sich einfach mal vorstellen, also wie die Situation in der Türkei ist. Die Menschen haben also oftmals zwei Jobs, um über die Runden zu kommen. Die Grundbedürfnisse können selbst damit kaum gedeckt werden. Wir reden von einem Land, in dem das Sozialsystem bei weitem nicht so ausgebaut ist wie hier oder auch in Deutschland nicht. Das heißt, auch das Gesundheitssystem, das ist nicht so ausgebaut, so gut funktioniert, wie wir das kennen, wie wir das gewohnt sind. Das heißt, es gibt keinen Staat, in dem man vertrauen kann, in dem man auch in der Notlage wo man sich fallen lassen kann. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, ich sehe das immer, wenn ich in Deutschland bin oder auch in der Schweiz, wie altern die Menschen hier oder auch in Istanbul. Wenn Sie sich Personen in Istanbul, das finde ich ganz eindrücklich, wenn Sie mit der U-Bahn fahren, mit der Tram, das schätzungsweise 50, total müde und erschöpft von der Arbeit. Und dann denke ich mir, schaue ich mir in Deutschland oder hier die Menschen an und denke so, hey, man sieht wirklich die unterschiedlichen Erwerbsbiografien. Wer echt wie in welchem Land, in welchem System. Und Studenten können sich keine Zimmer leisten, die müssen zu Hause wohnen. Die Suizidraten sind in den letzten Jahren gestiegen. Es gibt Zahlen, dass Antidepressiva noch mehr verschrieben werden. Das nochmal, damit Sie sich vorstellen, also wie ist eigentlich die Situation in der Türkei? Und spielen andere Faktoren eine Rolle? Vielleicht nicht mehr so sehr, weil die Wirtschaft halt wirklich das alles erdrückende Thema ist und jeden betreffendes Thema ist. Aber natürlich spielen solche Sachen eine Rolle, wie dass, wenn man in sozialen Netzwerken ein falsches Like setzt, ins Gefängnis kommen kann oder auch verurteilt werden kann. Und das gilt auch für Minderjährige. Also das gilt für jeden. Natürlich spielt es eine Rolle, dass der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu einfach festgenommen wird und seit Monaten im Gefängnis sitzt.
Also das sind die innenpolitische Auswirkungen auf Präsident Erdogan. Sie haben es vor ganz kurz erwähnt. Außenpolitisch, wenn wir mal weggehen von Innenpolitik, außenpolitisch läuft es für ihn gut, kann man sagen, oder besser. Denn je länger die Kriege in Europa und im Nahen Osten dauern, desto wichtiger ist die türkische Diplomatie als Vermittler. Bald wieder gibt es Gespräche in Istanbul zwischen der Ukraine und Russland. Die Türkei hat innerhalb der NATO die zweitgrößte Armee. Also das Land konnte militärisch und außenpolitisch an Bedeutung gewinnen. Und somit auch Erdogan, würden Sie das auch sagen?
Außenpolitisch geht es der Türkei blendend im Moment. Und man muss bei aller Kritik auch sagen, dass was der Präsident außenpolitisch macht, macht er sehr gut, nicht? Also gut im Sinne der Türkei. Die Türkei ist in Syrien ein entscheidender Faktor, hat zu der neuen Regierung, hat sehr gute Beziehungen. Die Türkei hat gute Beziehungen zu Russland, macht aber auch unter anderem Drohnengeschäfte mit der Ukraine, also diese Schaukelpolitik, nicht? Die Türkei macht Politik mit China, mit Russland habe ich genannt, gleichzeitig ist man mit den USA und Brüssel verbunden. Und man ist unverzichtbar geworden. Und es gab ja immer diesen Begriff, der kranke Mann am Bosporus. Davon spricht ja kein Mensch mehr. Und
spricht ja auch Europa nicht, wenn wir die Beziehung zu Europa anschauen. Europa ist auf Erdogan angewiesen, sicherheitspolitisch als NATO-Verbündeter oder als Drehscheibe für die Flüchtlinge. Und jetzt gibt es Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, Europa hofiere Erdogan, sei zu wenig kritisch. Wie beurteilen Sie Sie das momentane Verhalten Europas gegenüber der Türkei?
Selbstverständlich wird Erdogan von Brüssel hofiert. Also das kann man sich ja gar nicht mehr anders, das kann man ja gar nicht schönreden. Und kürzlich hat auch noch der NATO-Chef gesagt, unser Freund Erdogan etc., das war schon als Imam Orlu im Gefängnis saß. Also man muss festhalten, er ist der gewählte Bürgermeister von Istanbul, nicht? Und also wer interessiert sich noch für die Menschenrechte? Wer interessiert sich dafür, dass Journalisten, dass noch Dutzende kurdische Politiker im Gefängnis sitzen, dass Zwangsverwalter eingesetzt werden? Ich lese davon darüber nichts. Also das ist, oder ich lese mal gelegentlich einen Artikel darüber, aber in der Politik höre ich nichts. Und ein wichtiges Thema ist natürlich, sind natürlich auch die Flüchtlinge, nicht? Und da hat sich, da hat der Präsident natürlich einen sehr geschickten Schachzug gemacht. Er instrumentalisiert die, weil natürlich hier die Angst herrscht. Das ist Wahlkampfthema. Mit Flüchtlingen lässt sich wahnsinnig gut Politik machen. Und das sieht natürlich die Türkei und erpresst damit auch Brüssel.
Sie haben den Bürgermeister İmamoğlu erwähnt, der verhaftet wurde im März. Es kam dann nach dieser Verhaftung, das ist der wichtigste innenpolitische Gegenspieler von Erdogan, er wurde verhaftet, es gibt den Prozess. Es gab dann wirklich massive Proteste. Gibt es die Proteste im Moment noch im Rahmen gegen diese Verhaftung von İmamoğlu?
Also nicht mehr in der großen Form wie vor einigen Wochen. Da sind ja teilweise Hunderttausende auf die Straßen gegangen und das auch in mehreren Städten gleichzeitig. Das hat abgeebbt. Es gibt immer noch kleinere Proteste. An den Unis gibt's Proteste. Wichtig ist aber, dass immer noch etliche Menschen im Gefängnis sitzen. Und wir reden auch hier vor allem über Studenten, über junge Menschen, über die Generation Z, die halt nur mit einem Ministerpräsidenten, Präsidenten an der Macht aufgewachsen sind und die die Schnauze voll haben, in Anführungsstrichen. Die möchten einfach, also die möchten die Freiheit, da sind wir wieder bei dem Thema Freiheit, die möchten die Freiheiten erleben, die Jugendliche auch in anderen Ländern haben, in Europa etc. und erleben halt, dass vieles nicht funktioniert, dass die Eltern halt Damen, dass die Studiengebühren etc., dass das alles gar nicht mehr machbar ist.
Und wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen würden, Ihre Prognose, wie sieht die Türkei in 3 Jahren aus? Ich sage 3 Jahren, weil dann sind 2028 die Präsidentschaftswahlen. Was ist das dann für eine Türkei?
Also das ist der berühmte Blick in die Glaskugel, nicht? Und es gibt so ein Sprichwort im Türkischen, das lässt sich übersetzen mit in etwa, nichts ist in der Türkei so sicher wie die Unsicherheit.
Wie heißt es auf Türkisch?
Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gerade auch überlegt, ja, wie würde ich es eigentlich im Türkischen formulieren, ja. Aber jetzt hat ja der Präsident angekündigt, dass er eine Verfassung, also dass ein Team von Juristinnen eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Das war jetzt vor wenigen Tagen.
Damit er länger an der Macht bleiben kann.
Gleichzeitig hat er gesagt, dass er nicht nochmal kandidieren will. Aber man nehme natürlich Rücksicht auf den Willen des Volkes. Also das lässt immer so viel Spielraum offen. Genau. Und wo könnte die Türkei 2028 stehen? Also es gibt ja im Endeffekt nur 2 Optionen. Entweder gibt es vorgezogene Neuwahlen, das, was der Präsident scheinbar anstrebt, und er bleibt weiterhin im Amt, wird für eine dritte Amtszeit kandidieren und weiterarbeiten. Oder es gibt vorgezogene Neuwahlen oder auch nicht, 2028, und die Opposition gewinnt. Was im Moment schwer wäre, weil die Galionsfigur der Opposition im Gefängnis sitzt.
Machen wir hier einen Punkt. Es gäbe noch viel mehr zu diskutieren. Das war sehr interessant. Şidem Akyol, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank.
Das war das Tagesgespräch live von den Solothurner Literaturtagen. Es gibt noch sehr viel mehr Live-Sendungen von hier auf srf.ch/literatur. Gibt es alle Informationen und alle Programmhinweise dazu. Ein großes Dankeschön an das wunderbare Publikum hier.
Autorin und Journalistin Şidem Akyol, sie war Gast im Tagesgespräch bei David Karasek, live von den Solothurner Literaturtagen. Und das waren die Mittagsinformationen von Radio SRF, verantwortlich für die Nachrichten Sandro Peter. Mein Name Radka Laubacher, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
SRF Verkehrsinfo.
Von 13.29 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Richtung Norden 4 Kilometer mit 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt. In der Zentralschweiz Richtung Luzern auf der A2 ab Neuenkirch, auf der A14 ab Buchrain. Das Astra empfiehlt, über die A4 via Zürich auszuweichen. Dann in der Region Zürich auf der A1 Richtung Winterthur. Hier konnte die Unfallstelle bei Kemptal geräumt werden, jedoch noch Stau ab Seebach. Dann weiter Stau vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und ab Urdorf Süd. In der Ostschweiz auf der A7 Richtung Deutschland ab Kreuzlingen Süd. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern bis Wiese. Richtung Deutschland ab Pratteln. Dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lutterbach und Herkingen. In der Gegenrichtung zwischen Rotrist und Önsingen und weiter in der Region Bern zwischen Kirchberg und Schönbühl. Freitagnachmittag mit der Sandra Schiess am Mikrofon und auch gerade mit unserem Wissensspiel 3 von 5 am 20 vor 2.
Yeah.
haben hier ein Lospaket im Wert von 100 Franken von Swisslos parat. Für alle die, die sagen, jetzt wollte ich mal mitspielen in dem 3 von 5 unserem Wissensspiel. 5 Fragen, 3 richtige Antworten, dann gibt's für uns das Lospaket. 0848 440 222 ist unsere Nummer.
Comme un parfum qui nous revient de l'enfance, sans prévenir sonne l'inconscient. J'ai pris des trains, des bateaux qui dansent pour revenir à l'évidence. De forêts vierges en océan caché, y a mille pièges où l'on se trahirait. J'ai pris le large et des chemins glacés pour revenir à qui j'étais. Car elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais loin. J'ai beau m'enfuir et de lui m'éloigner, je sais cet endroit à mes côtés. Ce serait mentir de dire qu'il est parfait, mais c'est lui qui m'a fait. Bien sûr les ratés, les ombres au tableau, bien sûr les méfaits, les défauts. Y a pas un pays sans tache au drapeau, mais lui me colle à la peau. C'est ma maison, je ne le savais pas. C'est ma maison, j'y reviens malgré moi. C'est ma maison elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint.
Patrick Fiori am 20 vor 2.
SRF 1. 3 vor 5.
Präsentiert vom Wind for Life Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk.
Und wir spielen um 100 Franken ein Lospaket von Swisslos mit dem heute Theo André aus Utzigen. Guten Tag, André.
Guten Tag.
Sie sind im Moment gerade ein bisschen am Ausruhen, kann man sagen, beim Garten anschauen, stimmt das?
Ja, genau, den Garten angeschaut, wo so viel wächst und so viel fleucht und fliegt. Und, ja.
Sehr schön. Und wenn wir jetzt so bei Ihnen würden vor Ihrem Garten sitzen, was würden wir da alles sehen?
Ja, wir haben so das Glück, in der Nähe Hosten zu haben, wo viel Schattenbäume hat. Und wir haben selber ein kleines Teichli, und wo mit verschiedensten Blumen rundum, wo man kann Insekten beobachten und Vögel, und also ein richtiges Paradies.
So tönt es auf jeden Fall. Da muss man eigentlich gar nicht in Ferien, oder? Da hat man jeden Tag ein bisschen Ferien.
Ja, das haben wir auch schon gedacht, ja.
Sehr schön. Wir spielen um die 100 Franken. Wenn Sie bereit sind, dann würden wir gerade loslegen.
Ja, ja.
Gestern vor 72 Jahren ist die Erstbesteigung von Mount Everest am 29. Mai 1953. Der Edmund Hillary und der Tenzing Norgay haben ihn bestiegen. Wer ist denn älter gewesen bei der Erstbesteigung? Der Edmund Hillary oder der Tenzing Norgay?
Weiß nicht. Edward Hillary.
Wer hat mehr Erstbesteigungen gemacht? Der Reinhold Messner oder der Edmund Hillary?
Oh, der Messner wahrscheinlich.
Welcher Berg ist bis heute öfter bestiegen worden? Ist das der Mont Blanc oder ist das der Mount Everest?
Ja, mit diesen Haufen Touristen der Mount Everest.
Dann, wer ist weiter weg vom Everest entfernt? Kathmandu oder Lhasa, die Hauptstadt vom Tibet?
Weiter entfernt?
Mhm.
Kathmandu.
Ist leider die Zeit schon abgelaufen gewesen. Welcher Berg ist höher, der Mount Everest oder der K2?
Der Everest.
Und schon sind wir durch. Ja, dann schauen wir mal, was es da hat und für was es langt. Ja. Wer ist bei der Erstbesteigung älter gewesen? Das ist tatsächlich der Tenzing Norgay gewesen. Er ist 39 gewesen und der Edmund Hillary, er ist 33 Jahre alt gewesen. Das können wir nicht geben. Denn wer hat mehr Erstbesteigungen gemacht? Der Reinhold Messner oder der Edmund Hillary? Sie haben gesagt, der Reinhold Messner. Und da sagen sie richtig, der hat 80. Gut. Und der Edmund Hillary etwa Nummer 3, der ist gar nicht so viel Erstbesteigungen hat er gemacht. Denn welcher Berg ist bis heute öfter bestiegen worden? Der Mont Blanc oder der Mount Everest? Da könnte man meinen, der Mount Everest, gell, sie? Aber ist nicht ja, so. Genau. Es ist tatsächlich der Mont Blanc. Das sind etwa 20.000 Bestiegungen pro Jahr. Der Everest, der ist halt auch teuer. Bis man dort ist, das sind etwa so 12.000 pro Jahr. Denn wer ist weiter weg vom Everest entfernt? Kathmandu oder Lhasa? Da ist leider Zeit abgelaufen gewesen. Da können wir nicht geben, den Punkt. Jetzt kommt es darauf an, respektive, Sie wissen es glaube ich selber schon, es reicht nicht ganz, welcher Berg ist höher, der Mount Everest oder der K2. Der Mount Everest, da haben Sie ganz richtig gesagt, ist höher. Gibt leider gut. Nur 2 Punkte, aber
oh, ja.
Sie haben ja einen schönen Garten dafür.
Ja, genau.
Danke trotzdem fürs Mitmachen. Ja, auf jeden Fall. Sowieso, gerne wieder probieren. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen.
Danke. André,
machen Sie es gut und danke fürs Mitmachen.
Bitte, auf Wiedersehen.
SRF 1, 3 von 5.
Präsentiert vom Wig for Life Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk.
ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
Alle die, die jetzt sagen, ich würde so gerne wieder einmal einen Musikwunsch ins Radio schicken, die können das ab sofort machen. Monika Buser übernimmt nämlich ab der 2 mit dem Wunschkonzert.
Genau, eins auf den Freitag. Und ich finde, wenn es so schönes Wetter ist, könnte man eigentlich sogar schon fast 2 auf den Freitag nehmen. Mhm. Ich meine, das ist nie falsch. Einen nein, ist immer gut. Und wir nehmen ganz viel. Und zwar eben Musikgrüße und Wünsche von euch entgegen. Einerseits per Mail, srf1.ch, Kontakt ins Studio. Oder könnt man an den 2 einfach anrufen.
Und via WhatsApp hast du schon gesagt, das habe ich gar nicht gelöst.
Das ist eben jetzt gut, dass du Feierabend hast, dann kannst du dich mal ausruhen, aber nein, per WhatsApp kann man natürlich auch mitmachen.
079 132 132 1, das geht nämlich manchmal fast noch am einfachsten, oder?
Absolut, könnt ihr eine Sprachnachricht machen, dann hört ihr noch eure eigene Stimme auf dem Sender.
Genau, du hast es schon gesagt, einen schönen Nachmittag, a sunny afternoon, kann man sagen, gell?
Perfekt.
Und wer sind von dem? Die Kings. Ich helfe dir doch.
Danke dir.
Das ist auch nicht dein Alter, das ist mein Alter.
The taxman's taken all my dough and left me in my stately home blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. This sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly.
girlfriend's run off with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
Mit Into the Great Wide Open und gerade noch eine einzelne Freitagswunschkonzert bei uns. Wünsch unter srf1.ch Kontakt ins Studio.
SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Grenzübergang Weil und Gellert in der Gegenrichtung Appatteln. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Önsingen. In der Gegenrichtung zwischen Herkingen und Önsingen. In der Region Bern zwischen Kirchberg und Schönbühl und dann in der Region Zürich vor dem Kubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon auf dem Westring ab Urdorf Nord. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern ab Rothenburg und auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain. Das Astra empfiehlt, über die A4 via Zürich auszuweichen.
Die Nachrichten von SRF um 2 mit Olivia Limacher und diesen Themen. Die angespannte Situation im Lötschental. Drohnenbilder zeigen, das Wasser der Lonza fließt ab. Kein Alterslimit für Ärztinnen und Ärzte. Kantone dürfen für sie kein Höchstalter festlegen, so ein Entscheid des Bundesgerichts. Und das Wetter heute. Viel Sonnenschein, morgen hat es in den Bergen einige Wolken. Die Temperaturen heute um 28, morgen 30 Grad. Wir beginnen die Sendung im Lötschental im Kanton Wallis. Nachdem das evakuierte Dorf Platten und der Weiler Riet von einer Gerölllawine begraben wurden, bereitet den Behörden das Wasser weiter Sorge. Der Fluss Lonza ist durch die Geröll- und Schuttmassen gestaut worden und bildet einen See. Dieser könnte überschwappen und bedroht die Dörfer unterhalb. Regionalkorrespondent Thomas Pressmann ist in der Region und sagt, wie es weitergehe, sei für die Fachleute schwierig einzuschätzen.
Einer der zuständigen Geologen sagt, derzeit passiere es wie gedacht und berechnet, und zwar nach einem guten Szenario. Man könne hoffen, dass es so nun weitergeht. Sprich, die Lage spitzt sich nicht zu, der See hinter dem Schuttkegel ist nicht hoch genug, dass er derzeit überschwappt und den Schuttkegel überschwemmt. Auffällig, das Wasser hat schon einen Weg gefunden, durch den Schuttkegel hindurch, zumindest teilweise, und am unteren Ende des Kegels bilden sich kleine Seen, so dass es nun wieder einen kleinen Abfluss gibt, dass also Wasser die Lonza hinunterfließen kann. Das sei gut. Zudem zeigen Bilder aus der Luft, der See wird eher kleiner als größer, kann also sein, dass er gar nicht überschwappt. Zu sagen, die Gefahr sei nun gebannt, das wäre aber sicher falsch.
Die Ortschaften Gampel und Steg seien immer noch in Alarmbereitschaft, sagt Thomas Pressmann weiter. Aktuell würden sie nicht evakuiert, aber vor dem Mittag sei die Bevölkerung vorsorglich informiert worden, wie eine Evakuierung ablaufen würde.